Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, Kleider machen Leute oder aber auch Kleider zeigen Menschen und Erfolg, sagt Elisabeth Motsch. Sie ist Image- und Personal-Branding-Expertin für Stil und Wirkung. Sie entwickelt für ihre Kunden mit Begeisterung authentische Stil- und Image-Konzepte, damit sie auf den ersten Blick überzeugen. Und sie ist heute mein Gast im Küchenherde-Podcast. Warum ist Elisabeth bei mir? Weil wir über ein oft, meiner Meinung nach, oft unterschätztes Thema in unserer Branche sprechen. Kleidung am Arbeitsplatz. Welche Wirkung hat die Kleidung auf unsere Gäste und unsere Mitarbeiter selbst? Was kann es ausmachen, sich nicht 8 oder 10 Stunden wie ein Lump zu fühlen, weil man sprichwörtlich ja das letzte Hemd anhat? Ist vielleicht ein bisschen überspitzt, ja okay, aber das macht etwas mit einem. Und Elisabeth weiß, wie man Kleidung als Marketinginstrument nutzt, ohne die Persönlichkeit zu verkleiden, um als authentische Marke vertrauensvoll und kompetent wahrgenommen zu werden, so dass es einfach passt. Sie arbeitet als Trainerin und Speakerin für nationale und internationale Unternehmen und begleitet Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft auf ihrem Weg nach oben. Ja, und welche Kleidung und vor allem, wie wähle ich die richtige Kleidung für mich und für meine Mitarbeiter aus? Was habe ich am Ende des Tages unterm Strich? Was steht als Output, Ergebnis steht dann später, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige und mich dem Thema widme? Das alles bekommen wir jetzt serviert von der lieben Elisabeth. Herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke, lieber Markus, für die Einladung. Ich freue mich riesig, mit dir heute im Podcast zu plaudern.
Ich mich auch, weil, ich hatte es gerade schon mal angeteasert, echt unterschätztes Thema in unserer Branche, weil das ganze Gefühl unserer Mitarbeiter, ich sehe es, natürlich muss ich mich selbst natürlich auch drum kümmern, dass ich ordentlich aussehe und dass ich so aussehe, dass ich etwas ausstrahle, dass ich mich wohlfühle. Aber noch viel wichtiger, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele sich einfach nicht darum kümmern, wie sehen denn einfach meine Mitarbeiter aus und welche Kleidung tragen meine Mitarbeiter? Wie fühlen die sich 8 oder 10 Stunden lang am Tag und sind die happy mit dem, was sie da anhaben? Und deswegen glaube ich, das, was wir jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten hier präsentieren, kann einen ganz, ganz großen Impact haben.
Absolut, absolut. Also ich bin ganz bei dir.
Steigen wir doch direkt mal richtig tief ein. Wie wähle ich denn die beste Arbeitskleidung für meine Mitarbeiter aus? Wie sind denn die ersten Schritte?
Die ersten Schritte ist einmal, wie ist das Image? Ja, in welcher Ebene arbeite ich? Ja, ich kann nicht First Class meine Mitarbeiter anziehen, wenn ich jetzt eine Skihütte habe. Ja, also das ist einfach immer auch, wo bin ich? Was ist mein Image? Was möchte ich nach außen tragen? Und das ist sozusagen der erste Schritt, einmal zu schauen, wie möchten wir uns präsentieren und eben auch, wie ist es auch für meine Mitarbeiter angenehm? Weil es nutzt nichts, wenn ich jetzt für die Mitarbeiter etwas aussuche und sie fühlen sich dann nicht wohl. Weil das Wohlbefinden ist den ganzen Arbeitstag über zu spüren. Und da möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe jetzt ein Haus begleitet, ein 4-Sterne-Hotel. Die wollten weg von, also im Sommer weg von weißer Bluse, blaue Chinohose und weiße Sneaker. Das haben wir damals vor der Pandemie alles schon gecheckt. Da haben sich die Mitarbeiter sehr, sehr wohl gefühlt. Und für letzten Sommer wollten die Damen gerne Kleider haben. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und ich habe Kleider gefunden, die zum Haus passen, die aber auch für die Mitarbeiter stilistisch schick sind. Und ich kann dir sagen, das erste Mal, als ich ins Haus kam, wir waren essen dort, da ist jede Mitarbeiterin zu mir hergekommen und hat gesagt, Frau Motsch, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wir uns wohlfühlen. Die Gäste sprechen uns an. Es ist wie wenn ich jeden Tag sozusagen etwas Besonderes anziehe. So müssen sich die Mitarbeiter fühlen. Und die Inhaberin des Hotels hat zu mir gesagt, weißt du, Elisabeth, es ist mir ganz, ganz wichtig, wenn meine Mitarbeiter glücklich sind mit ihrer Kleidung und ich gebe ihnen die Wertschätzung mit Outfits, wo sie sich wohlfühlen, ja, dann zeige ich aber auch, dass mir die Mitarbeiter was wert sind. Ja, also es geht nicht nur darum, dass man sagt, naja, da investiert man halt ein bisschen Geld. Nein, es geht um die Wertschätzung. Es geht um das, dass der Mitarbeiter einfach auch das Gefühl hat, man achtet auf mich.
Ja, ist absolut ein Zeichen von Wertschätzung. Und ich hatte es in der Anmoderation gerade schon gesagt, es macht einfach was mit einem. Und ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn wir vor unserem eigenen Kleiderschrank stehen und gucken da rein und wir haben ja nicht nur Lieblingssachen da drin, sondern auch mal Sachen, wo wir sagen, na gut, okay, dann bist du heute mal dran. Aber wie wir uns selber fühlen. Und so fühlen sich natürlich dann unsere Mitarbeiter auch, wenn sie jetzt gerade nicht ihr schickstes Teil anhaben. Und so ist man dann auch den ganzen Tag unterwegs. Und so ist dann vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, die Stimmung untereinander. Also wie ist die Stimmung dann im Team, wenn man dann nicht so gut drauf ist, wenn man sich nicht so wohl fühlt gerade. Das sind alles so Aspekte und das kann später Auswirkungen auf Krankheit, Fehltage, auf so vieles haben einfach. Hast du da mal Ergebnisse oder Erfahrungen mitgemacht, dass da aus dem Ergebnis heraus die Krankheitsquote reduziert wurde oder irgendwelche Umsätze gestartet, also dass man irgendwann was Zählbares dabei herausgekriegt hat, was man wirklich messen konnte?
Also ich muss sagen, es ist generell, also ich habe immer schon wieder darüber gelesen, dass zum Beispiel, wenn sich Mitarbeiter wohlfühlen, es ist ja Kleidung ein Teil von Kuchen, ja, weil wenn die Kleidung schick ist und die Führung ist unfreundlich, ja, da hilft die Kleidung nichts, weil dann bin ich auch den ganzen Tag nicht gut drauf. Also es ist schon ein Gesamtpaket, aber die Mitarbeiter in diesem Haus haben zu mir gesagt, eine speziell hat gesagt, weißt du, wir gehen jeden Tag gerne arbeiten, weil das Gesamtpaket stimmt. Ja, wir werden geschätzt von der Führung, wir werden mit Kleidung versorgt, weil sie wissen, wir möchten uns wohlfühlen. Und eben auch dieses Feedback von den Gästen, das tut den Mitarbeitern so gut, ja. Und diese Kleidung in der Gastronomie, Hotellerie, gerade im Service oder auch bei den Führungskräften, das ist ja etwas, das muss ja gut gewaschen werden können, das muss ja pflegeleicht sein, und was es aber braucht, ist ein Schick, ja. Und wenn ich mich schick fühle, Und schon in der Früh, so wie du vorhin gesagt hast, mit dem Kleiderschrank, ja, ich steige schon in meine Kleidung und habe das Gefühl, es geht mir gut, dann startet doch der Tag ganz anders. Und deshalb glaube ich schon, dass im Gesamtpaket das eine Auswirkung hat auf Gesundheit, Fehlzeiten, alles drum und dran. Aber es ist ein Gesamtpaket, wie gesagt.
Wenn ich mich jetzt entscheide, gehen wir mal davon aus, da ist jemand gerade, der hört unser Interview und sagt, okay, das Thema möchte ich jetzt gerne starten. Ich möchte jetzt gerne damit loslegen. Ich möchte meine Mitarbeiter wertschätzen. Ich nehme jetzt ein paar Euros mit in die Hand, weil da müssen wir uns auch ganz klar drüber sein, dass man dort eine gewisse Investition tätigen muss oder auf jeden Fall hat das gewisse Kosten. Und was nichts kostet, ist auch nichts, sagt man ja so im Volksmund. Aber wie geht's los? Du hast vorhin gesagt, mit dem Image, da sollte man starten, dass man aufs Image achtet. Wie geht's dann weiter? Was sind so die nächsten Schritte?
Also man muss auch schauen, welche Werte möchte das Unternehmen nach außen bringen. Wenn der Wert zum Beispiel erstklassig ist, ja, also ich habe zum Beispiel eine Küche, die ist erstklassig, die ist, ich glaube, in Deutschland heißt sie Sterneküche, in Österreich heißt sie Haubenküche, ja. Wenn das Sterneküche ist, ja, müssen die Mitarbeiter oder die Kleidung der Mitarbeiter auch nach Sternen aussehen. Das kann nicht sein, dass das billigst wirkt, ja. Zum Beispiel war jetzt unlängst auf der Homepage vom Lanzerhof, das ist ja 5 Sterne plus superior, ja. Da sind die Mitarbeiter wirklich hochwertigst angezogen, ja. Also, dass man einfach schaut, was sind das für Werte? Hat man jetzt eine Skihütte oder ein sehr uriges Lokal, ja, dann würde das deplatziert sein, weil die Werte ganz anders sind, weil das Image ganz anders ist, ja. Wenn es zum Beispiel geht um Ehrlichkeit und Authentizität, ja, dann würde ich bei jedem Mitarbeiter nebenbei auch ein persönliches Detail dazugeben, dass zum Beispiel nicht alle gleich aussehen, sondern dass zum Beispiel alle, wenn wir jetzt vom Service her gehen, gehen wir mal von der Schürze aus, dass alle dieselbe Schürze tragen, aber drunter können sie Individualität reinbringen. Der eine möchte gerne eine Bluse tragen oder die eine möchte gerne eine Bluse tragen, der andere vielleicht ein T-Shirt, dass da die Individualität reinkommt. Ja, also man beleuchtet es schon von mehreren Seiten, dann kommt natürlich auch die Farbe dazu. Welche Farben drückt mein Image aus? Ja, was passt zu meinem Unternehmen? Also da haben wir bei diesem Hotel auch darauf geachtet, welche Farben passen zum Haus. Und das Thema Schwarz-Weiß zum Beispiel, das passt ja eigentlich in vielen Häusern gar nicht. Ja, weil das ist langweilig, das ist aus der Zeit gefallen. Heute braucht es einfach dieses Stück Individualität, ja. Und ich war jetzt in einem Hotel in der Toskana und das war ganz spannend, da haben sogar die Zimmermädchen eine fantastische, stylische Arbeitskleidung getragen. Markus, du kannst dir nicht vorstellen, ich bin da gestanden und habe mir gedacht, wow, die haben eine Hose angehabt, neuester italienischer Style, ja. Und ich habe mir gedacht, das tut auch dem Gast gut. Und da muss man schauen, wie modern, wie erstklassig, wie urig. Also diese Parameter kommen da dazu, dass man drauf schaut, was passt zu meinem Haus. Und vor allem auch, wie ist die Handhabung für die Mitarbeiter. Weil wenn sie zum Beispiel einen Sakko tragen oder einen Bläser tragen müssen, dann ist natürlich... müssen sie ein bisschen mehr auch haben, damit sie es auch in die Reinigung bringen können. Es gibt zwar waschbare Sakkos und Bläser, aber die lassen sich dann oft nicht so gut bügeln. Aber es sind viele Parameter, auf die ich achten muss. Vor allem ist es wichtig, es von mehreren Seiten zu beleuchten.
Elisabeth und ich haben eine Farbberatung gemacht, beziehungsweise du hast bei mir eine Farbberatung gemacht, einfach mal um zu schauen, was für eine Farbe passt denn zu mir, zu meinen Werten, zu meinem Charakter. Und dann kann man ganz genau schauen, welche Farbe dann auch zu dem Hauttyp, zu den Haaren, zum Augen. Und das war super interessant und ich habe richtig viel gelernt. Aber jetzt zu meiner Frage. Sowas würde doch dann auch Sinn machen und bietest du das an für Unternehmen, dass man da so eine Farbberatung fürs Unternehmen macht? Bei mir war es jetzt individuell, für mich persönlich.
Jedes Unternehmen hat eine Farbe. Also also man kann jetzt bei Mitarbeitern in der Firmenkleidung nicht individuell arbeiten. Das ist sehr schwierig, weil da müsste man ja ganz viele Farben haben und dann ist diese Kongruenz nicht da. Aber jedes Unternehmen hat eine Farbe. Zum Beispiel hat die Medizin oder die Gesundheit hat die Farbe Blau. Also nicht das dunkle Blau, sondern so ein mittleres Blau. Die Landwirtschaft hat die Farbe Grün. Ja, Skihütten haben mehr die Farbe Braun-Grün. Ja, also da hat es auch eine Zuordnung. Schwarz zum Beispiel passt nicht in eine Skihütte. Ja, das ist zu edel, zu distanziert. Da braucht's was Nahbares. Und jede Farbe vermittelt ja auch eine Botschaft und hat ja auch eine Anmutung. Und nur ein Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, wir möchten gerne nahbar wirken, ja, dann kann ich die Mitarbeiter nicht schwarz-weiß kleiden. Schwarz-Weiß wirkt nicht nahbar. Das wirkt distanziert und machtvoll. Und deshalb ist es da auch wichtig, drauf zu schauen. Also bei dem Hotel wäre zum Beispiel grün nicht gegangen. Ja, sondern da sind wir in mittelblaue Sommerkleider gegangen, die waren gestreift und die waren interessant geschnitten, also nicht so 0815. Und dadurch kam dieses Extravagante des Hauses dazu, was sich auch in der Einrichtung und im gesamten Haus widerspiegelt hat. Ja, und das ist eben auch das Farbthema, drauf zu schauen, welche Farbe passt zu meiner Schiene, zu meiner Aussage. Und wenn es um Führungskräfte geht zum Beispiel, braucht man auch diese Anmutung, aber da muss man eher auch drauf schauen, was passt zum Haus und dann der zweite Schritt ist, was passt zu mir. Ich kann die Brandfarbe jetzt nutzen, was im Logo ist, zum Beispiel, alle tragen jetzt einen Schurz in grün, weil die Logofarbe grün ist. Ich kann es aber auch dazu nutzen, dass die Stickerei, wo jetzt das Firmenlogo eingestickt ist, in der Farbe ist und gehe anders individuell. Also es muss nicht sein, weil es einfach, ich sage immer, individuell entschieden werden muss, was möchte ich machen. Und wenn zum Beispiel Orange die Firmenfarbe ist, dann sehen halt sehr viele Mitteleuropäer in Orange nicht so gut aus. Also wenn die dann orange Leiberl, T-Shirts tragen das, oder Poloshirts, das ist halt nicht für jede so vorteilhaft oder jeden. Also da muss man schon ein bisschen Acht geben. Aber was ich machen würde, ist, was ist der Ist-Zustand? Ist der Ist-Zustand jetzt von der Aussage, mit welchen Attributen beschreibe ich den Ist-Zustand? Ja, ist es jetzt bunt, ist es sehr klar, also dass ich diese Parameter mal beschreibe und dann, was ist das Ziel davon, was möchte ich aussagen, dass ich beides gegenüberstelle und dann schaue ich drauf, sagt das die Kleidung jetzt aus, ja, wenn ich zum Beispiel Qualität zeigen möchte. Dann schaue ich mir meine Mitarbeiter mal an und schaue, zeigen sie die Qualität. Weil ich kann in einem urigen Outfit auch Qualität zeigen und nicht Qualität. Weil wenn das urige Outfit schlampig ist, und da möchte ich jetzt eine Geschichte erzählen, wir waren jetzt wo essen, in einem ganz, ganz, ganz urigen Lokal. Ich wusste von dem Lokal nichts. Wir kamen hin, ich war zurückgesetzt in die 60er Jahre. Also da war wirklich alles wie damals. Und dann kam der Kellner in Jeans und T-Shirt und das hat gepasst, ja. Also einen Schurz hat er noch umgehabt, genau. Und irgendwann kam dann der Inhaber, der selber gekocht hat. Das war ganz ein kleines Lokal. Und der trug so eine schmutzige Hose. Und er fuhr sich dann so mit der Hand einmal so drüber, ja, und dann hat er sein Geschirrtuch so drinnen hängen gehabt, weil er kam gerade aus der Küche. Und ich sage zu meinem Mann, oje. Er war aber vom Styling her super. Er war vom Styling her wirklich super. Er trug eine Fliege, er trug Hosenträger, er trug so karierte Hose. Also ich fand das echt cool, ja. Aber er war so schmutzig. Und dann sage ich zu meinem Mann, sind wir da schon richtig, ja? Und dann habe ich zum Googeln angefangen. Und mich hat's aus den Pantoffeln gehauen, wo der überall gekocht hat. Ich will es jetzt nicht sagen, damit keiner weiß, wer das ist, ja. Aber der hat in Häusern gekocht. Da legst du dich nieder, ja. Und so war auch die Küche. Also die Küche war 1A. Das Outfit war 1A. Aber es war leider Gottes schmutzig. Also es hat uns ein bisschen gerettet, aber wir haben diskutiert drüber, mein Mann und ich. Ja, also das war wirklich so, dass wir gesagt haben, das Outfit, dieses so ein bisschen so English Country Style passt zu dem Haus. Also irgendwie ist das Country Style jetzt, ist Country Style, nicht English, aber so, das passt zu dem, ja, zu dem urigen, kariert, ja. Aber dann das Schmutzige hat uns wirklich beide umgehauen. Ich glaube, da hatte der kein Auge dafür.
Ja, aber da kann sich jeder jetzt mal überlegen, was das für eine Wirkung hat. Im Endeffekt eigentlich war das Outfit cool, aber dieses Outfit hat es jetzt auch in diese Podcast-Folge geschafft, einfach weil es dann schmuddelig war. Und was das dann für eine Wirkung hat, dass du das als Geschichte dann auch mitnimmst und in Erinnerung behältst, muss sich jeder mal für sich überlegen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich als Koch gearbeitet habe, dann Catering und dann hast du da ein Catering für 500 Personen fertig gemacht. Natürlich, du musstest zügig arbeiten. Du sahst dann natürlich im Endeffekt auch entsprechend aus, dass du überall schmutzig warst, von Kopf bis Fuß manchmal sogar. Aber das war so mega wichtig, dass wir uns dann so nicht nach draußen gegangen sind, wenn wir dann ans Buffet aufbauen oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns dann direkt umgezogen haben und saubere Sachen angezogen haben. Da hat unser Chef damals so einen großen Wert drauf gelegt und es hat einfach eine richtige Wirkung.
Da bin ich ganz bei dir, weil ich war bei der Feier eingeladen zur Köchin des Jahres in Österreich. Das war damals die Johanna Meyer. Die kocht ja heute nicht mehr. Sie war dann auch in Österreich Jahrhundertköchin. Und also wirklich eine fantastische Köchin. Und die hat mir erzählt, immer wenn sie zu den Gästen rausgeht, weil sie steht ja in der Küche, die kann ja nicht sauber sein, ja, dann hat sie, da hatte sie immer ein Kleid hängen und da, nach dem Essen besuchte sie ihre Gäste und da hat sie sich umgezogen, ja. Es macht was mit einem, wenn man sauber an den Tisch geht, ja. Ich meine, wenn einmal ein kleiner Fleck drauf ist, okay, aber nicht, wenn es wirklich schmierig und, ja, aber da bin ich ganz bei dir. Well done.
Flecken auf der Arbeitskleidung sind eine Sache. Sich dann umziehen, wenn man zum Gast geht, ist wieder eine andere und auch wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, die Zeit zum Umziehen zu haben und auch überhaupt genug Zeit zu haben, um in den persönlichen Kontakt zu unseren Gästen zu kommen. Ja, sich so etwas überhaupt leisten zu können. Und wie ihr dabei unterstützt werden könnt, etwas Zeit zu sparen, erzähle ich euch jetzt. Und zwar mit meinem heutigen Sponsoring-Partner Resch und Frisch. Backwaren und Service für die Hotellerie und Gastronomie. Resch und Frisch wird 100 Jahre alt. Happy Birthday! 100 Jahre und immer noch frisch. Ja, 100 Jahre. Nicht viele Unternehmen erreichen dieses Alter und dazu auch noch im Familienbesitz. Ja, und für diejenigen, die Resch und Frisch noch nicht so gut kennen, Resch und Frisch ist Vollsystempartner für die Hotellerie und Gastronomie. Und das heißt genau, du bekommst quasi für jedes Konzept hochwertige Backwaren. Von klassischem Brot, Brötchen und Co. über süße Teilchen bis hin zu heißen Snacks. Es gibt eine eigene glutenfreie Linie und darüber hinaus gibt es halt nicht nur das Produkt an sich, sondern auch einen Rezeptspeicher, ja, zum Anrichten und Belegen. Da hast du ganz viele Ideen und Tipps zum Präsentieren und Garnieren. Also nicht einfach nur Semmel verkaufen und fertig, sondern was kannst du mit der Semmel noch alles so machen? Für mich war das damals als Betriebsleiter ideal, da ich, und so ehrlich muss ich sein, nicht den kreativsten und ideenreichsten Kopf für so etwas hatte. Also ich kann euch sagen, aus der eigenen Erfahrung, das Vollsystem funktioniert und wird auch noch mit kostenlosen Geräten ergänzt. Man hat also an dem ganzen Thema einen Haken dran, fertig. Und darüber hinaus, heute finde ich wichtiger denn je, hatten wir immer eine partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe und die auf Wertschätzung basierte. Aber ich möchte hier nicht nur gratulieren, denn Resch und Frisch hat für uns ein paar Geschenke mit im Gepäck. Im Mai und im Juni gibt es ein Gewinnspiel, bei dem ihr tolle Gewinne, wie zum Beispiel Gastro-Monatsbedarfe und noch viel mehr absahnen könnt. Mehr zum Gewinnspiel und natürlich auch, wie das gesamte Vollsystem für die Gastronomie funktioniert, kannst du unter resch-frisch.com/gastronomie/so-funktioniert's abrufen oder aber du findest den Link dazu natürlich in den Shownotes dieser Folge. So, und jetzt geht's weiter mit der lieben Elisabeth.
Wenn ich jetzt als Führungskraft, Vorgesetzter mich mit dem Thema Arbeitskleidung beschäftige, das wird ja auch gerade dort sehr unterschiedlich ausgelegt in den unterschiedlichsten Betrieben. Wie sollte ich das angehen? Oder was sagst du, ist eine gute Vorgehensweise beim Vorgesetzten, bei einer Führungskraft, beim Thema Arbeitskleidung? Wie sollte der oder die rumlaufen?
Die Führungskraft ist ja eigentlich der Leader im Haus. Und der Leader im Haus muss sichtbar sein. Ein Beispiel. In Meran gibt es das Restaurant Kaiserkron. Ja? Wenn du reinkommst, ich war jetzt schon länger nicht mehr dort, muss ich auch dazu sagen, aber als ich das letzte Mal dort war und die Male, wo ich immer dort war, man kam rein ins Restaurant und sah, wer ist der Restaurantleiter. Mhm. Und das ist wichtig für eine Führungskraft, nicht, dass er verwechselt wird mit der Bedienung. Und ich hatte mal einen Inhaber eines Haubenrestaurants in Südtirol in meinem Seminar, weil ich ja auch die Hotellerie schule. Dazu habe ich ja auch ein Buch geschrieben, meine Gäste, meine Fans, mit einer Tourismusexpertin. Und ich sagte zu ihm, ob er anders angezogen ist wie seine Mitarbeiter. Dann sagt er, nein, das möchte er nicht, weil er möchte sich ja nicht vor seinen Mitarbeitern als was Besseres darstellen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, versetzen Sie sich einmal in die Lage der Gäste. Die wollen eine Führungskraft erkennen. Und er hat es von dieser Seite noch nie gesehen. Sage, es geht nicht um die Mitarbeiter, es geht darum, dass der Gast reinkommt und den Kopf sehen will, weil dann weiß er, es ist alles unter Kontrolle. Also wenn er nur Mitarbeiter, also unbewusst, ja, ob es immer so ist, sei jetzt dahingestellt. Aber eine Führungskraft muss sich überlegen, ich soll nicht die gleiche Kleidung anhaben wie die Mitarbeiter, ich soll sichtbar sein, ich soll mit der Farbe sozusagen tragend sein, also nicht in heller Kleidung, dass ich kaum sichtbar bin, weil helle Farben wirken sanft und unscheinbar, so dass ich meine Führungsrolle mit meiner Kleidung auskleide oder ausfülle und vor allem auch, dass man sieht, dass es Stil hat. Ja, also nicht jetzt ein fehlender Gürtel, weil momentan die Mode sagt, man trägt keine Gürtel mehr oder keine Ahnung, schmutzige Sneaker. Ja, man findet ja heute alles. Also die Führungskraft ist Vorbild. Und je mehr Vorbild eine Führungskraft für ihre Mitarbeiter ist, umso mehr orientieren sich auch die Mitarbeiter nach oben. Ich beobachte in den letzten Jahren seit der Pandemie eine Abwärtsentwicklung des Kleiderstils. Es ist schick geworden, schlampig zu sein. Irgendwie alle orientieren sich nach unten. Wir können uns wieder nach oben orientieren. Das heißt, wir können wieder zeigen den Wert unseres Hauses. Wir sind jetzt durch diese Phase, durch dieses Tal der letzten Jahre durch, ja. Und ich würde jeder Führungskraft, und wenn sie nur ein Hemd anhat, die Führungskraft, und das sitzt perfekt, ja, ein toller Gürtel dazu und eine tolle Hose, qualitativ hochwertig, ja, das sieht man auch. Also das ist nicht so, dass es immer mit Sakko sein muss. Und es gibt ja auch Gastronomiebetriebe, da passt der Sakko gar nicht hin. Muss man auch sagen. Dann muss aber die Führungskraft anders angezogen sein. Also zum Beispiel das Vier-Sterne-Haus, wo ich die Kleidung, wo ich jetzt erzählt habe mit der Kleidung, da ist die Chefin selten mit einem Blazer. Die trägt immer Kleider, aber sie ist immer sehr schick gekleidet. Man kommt rein, man weiß sofort, auch vom Auftreten her, das ist die Chefin.
Das, was du jetzt gerade erzählt hattest mit dem Chef, mit dem Sakko, das ist ja eine Sache, die implizieren wir. Weil wenn ich jetzt da reinkomme, sehe dann den Chef und der hat dann Hemd an und Sakko an und ich impliziere, dass das schick ist und dass das der Chef ist, durch dieses Auftreten. Das kommt ja irgendwo her, aus der Erfahrung, aus allem, was wir so die letzten Jahre an Erfahrung gemacht haben, implizieren wir das dann ja. Und geht dieser Trend vielleicht auch irgendwann in eine andere Richtung, weil du jetzt gerade gesagt hast, okay, es ist jetzt schick, ein bisschen schmuddelig zu sein, oder nee, schmuddelig war nicht das Wort, was hast du gesagt?
Ich glaube schlampig.
Ja,
bin mir schlampig. Nicht ganz sicher.
Dass wir dann später nicht mehr implizieren, mit einem Sakko, das ist aber ein schicker Typ, das muss der Chef sein. Weißt du, was ich meine? Geht jetzt in eine andere Richtung?
Sagen wir mal so, begonnen hat das Ganze vor circa 10 Jahren in der Werbebranche. Die Werber haben einen Anzug angezogen, ein T-Shirt und weiße Sneaker. Das hat man furchtbar gefunden, weil zum Anzug trägt man keine Sneaker und schon gar kein T-Shirt. Dann haben das ein paar wenige getragen, dann haben sie immer mehr und irgendwann gewöhnen wir uns dran. Das ist ja das, was du ja mich fragst jetzt, wird es nicht alles anders werden? Ja, wir gewöhnen uns dran und es ist auch nicht mehr ganz so streng alles. Trotz allem haben sich die Botschaften nicht verändert. Nehmen wir jetzt eine Armee her. Stell dir vor, die Armee würde jetzt in Jeans, T-Shirt und Sneakern salutieren. Das wirkt nicht so kraftvoll. Also ich rede immer von kraftvollen Attributen. Ja, also das heißt, es kann lässiger werden, ja. Und trotzdem ist der Sakko oder der Blazer mit dem Schulterpolster, das wirkt kraftvoll. Und dadurch trete ich anders auf. Und ein Hemd wirkt nie so kraftvoll wie ein Sakko. Nur muss ich auch dazu sagen, es gibt Typen oder es gibt Menschen, wenn die ein Sakko oder Blazer anziehen, das verleiht ihnen keine Kraft. Die wirken eher verkleidet. Ja, also man muss schon schauen, wo arbeite ich, wer bin ich? Und manche haben so ein Charisma im Auftreten, dass du weißt, wer der Chef ist. Die brauchen kein Sakko dazu. Und ich denke, dass wir jetzt wieder auf einem Rückwärtsweg sind. Das nehme ich wahr, dass die Menschen verunsichert sind. Sie haben keine Leitplanken mehr. Früher gab es den Dresscode und jetzt ist alles so offen. Aber die Botschaften, wie kraftvolle Kleidung aussieht, haben sich nicht verändert. Und wenn du heute einen Film ansiehst, ja, man wird einen Chef, eine kraftvolle Persönlichkeit, nicht schlampig und unachtsam darstellen, außer das ist die Rolle. Denken wir an den, wie hat dieser Kommissar geheißen, dieser Alte, der mit dem alten Auto gefahren ist und seinem Trenchcoat. Kannst du dich an... Columbo.
Weiß ich nicht. Ah, jo, doch, habe ich gesehen, doch.
Der war immer schlampig. Den hat man unterschätzt, ja. Und der kam dann sozusagen von hinten. Das kann auch eine Taktik sein. Also, dass man so unterschätzt wird. Aber man hat ihm nie zugetraut, dass er wirklich was weiterbringt, so, was so am Anfang des Films immer war. Ja, es ist lockerer geworden. Und es darf sich auch lockern, aber es soll sich nicht lockern beim Fünf-Sterne-Haus zum Beispiel von 5 Sterne auf 2 Sterne. Das ist einfach der Punkt, ja. Wenn ich heute an die Rezeption komme im Adlon, ja, da sehe ich sicherlich keinen im T-Shirt und Jeans und Sneaker, weil das passt nicht zum Haus.
Also ich finde es, glaube ich, weil das ganz, ganz viele Themen, Dinge sind, die man nicht immer direkt greifen kann, sondern die man auch fühlen muss und die sich richtig anfühlen müssen. Ich glaube, das ist richtig wichtig. Ich fühle mich zum Beispiel bei dir sehr gut aufgehoben und freue mich, wie es da jetzt auch so weitergeht. Und ich würde es, glaube ich, auch jedem ans Herz legen, vielleicht einmal kurz anzurufen oder zumindest, ich kann mal kurz für alle, die jetzt gerade hier zuschauen und nicht nur zuhören. Sekunde, ich bin sofort wieder da. Da halte ich es jetzt einfach mal in die Kamera. Es liegt nämlich auch bei uns zu Hause. So, da ist es.
Oh, das freut mich.
Genau. Kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen, der Benimm-Code von dir und Doris Schulz. Damit kann man, glaube ich, gut starten, wenn man jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema hat. Und wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes. Einfach mal mit dem Thema starten und einfach mal ein Buch lesen und danach war es auf jeden Fall bei mir so der Punkt, habe ich dich angerufen und habe gesagt, okay, ich habe es verstanden, aber ich kann es alleine nicht fühlen und ich brauche da jetzt so ein bisschen Support und ich glaube, das ist ein guter Weg.
Absolut und es ist auch nicht so einfach, Markus, weil man darf nicht vergessen, es ist wie mit einem Innenarchitekten, ja, wenn du jetzt eine Wohnung einrichtest oder ein Haus einrichtest, ja, du hast das nicht gelernt, ja, du fühlst vieles, aber du kannst das oft nicht zuordnen und deshalb ist Unterstützung oftmals ein guter Weg, der auch viel Geld erspart. Die Herausforderung ist einfach, dass Mitarbeiter nicht so lange bleiben, ja, dass die Investition oftmals sehr herausfordernd ist, auch von den Größen her, also das ist schon immer so eine Challenge für die Unternehmen. Aber ich denke, zufriedene Mitarbeiter mit der Kleidung, wenn sie es den ganzen Tag tragen, und uns geht es ja auch nicht anders, wenn Absolut. Wir uns in unserer Kleidung wohlfühlen, dann startet der Tag einfach ganz anders. Und wenn sie merken, sie kriegen da wirklich gute Sachen, es ist oftmals gespart am falschen Eck. Ja, ich möchte jetzt nur eine Geschichte erzählen, die hat sich einmal zugetragen, es hat nichts mit Kleidung zu tun. Da hat man im Unternehmen den Kühlschrank für die Getränke, da gab es eine neue Führungskraft, die Getränke hat man nicht mehr ausgegeben. Ja, es gab immer Getränke umsonst für die Mitarbeiter. Und dann kam ein Controller, sozusagen ein Chef, der mehr Controller war, und hat man den Kühlschrank abgeschafft. Die Mitarbeiter müssen sich jetzt selber die Getränke kaufen. So, das ist nicht viel Investition, ja, diese Getränke. Und die Mitarbeiter haben dann auf Dienst nach Vorschrift geschalten. Da hat keiner mehr Überstunden gemacht, da hat sich keiner mehr engagiert, weil sie sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt haben. Und das hat dem Unternehmen viel Geld gekostet. Und deshalb sind es oftmals monetär, klingt es manchmal ein bisschen hoch, ja, aber der O-Ton der Mitarbeiter meiner Kundin ist immer, sie macht was für uns und wir fühlen uns jeden Tag wohl. Und das macht was mit ihnen.
Sehe ich absolut, absolut genauso. Und du sagst gerade im Sterne-Restaurant ist das definitiv wichtig. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, in einem Haus, wo es vielleicht jetzt nicht um Sterne geht, wo es vielleicht auch vom preislichen, von der Preisgestaltung her vielleicht ein bisschen günstiger zugeht. Ich glaube, da ist es fast sogar noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig, dass ich dort hochwertige Arbeitskleidung anbiete, weil die Menschen, die dann dort, die ich jetzt einstelle, Mitarbeiter in der Küche, Beispiel, bleiben wir bei der Küche, die denken dann, wenn sie in den Laden kommen und haben dann richtig hochwertige Arbeitskleidung, richtig hochwertige Kochjacken, vernünftige Hosen und so weiter. Das ist ja dann so ein Thema, ich overdeliver, ich biete mehr, als die eigentlich erwarten. Also ich biete so einen Überraschungsmoment. Und deswegen finde ich es dort als Überraschung oder als Wertschätzung mindestens genauso wichtig. Und zwei Sachen, die ich vielleicht auch noch mit empfehlen würde, dass man den Prozess sich anschaut, weil nur Kleidung kaufen macht meiner Meinung nach, also wenn es jetzt die richtige Kleidung ist, ist nur halb gedacht. Man sollte auch gucken, wie ist dieser Prozess dahinter? Wie wird gewaschen? Wie ist das, wenn ich neue Mitarbeiter, wenn ich Fluktuation habe? Wie kommt dann neue Wäsche? Wie teuer ist das dann, absolut, wenn neue Wäsche kommt? Also das sollte ich mir definitiv auch angucken. Und was wir damals mal umgesetzt haben, ein Punkt noch, was ich ganz schön fand, wir haben, wenn wir Mitarbeiter, Mitarbeiterin eingestellt haben, dann kam erst der Arbeitsvertrag, wir haben dann immer noch so ein kleines Präsent beim Arbeitsvertrag, der kam dann per Post, haben wir noch ein kleines Präsent mit reingepackt, das war ganz nett, und als der Mitarbeiter dann zum ersten Mal zu uns kam, der Spind war vorbereitet, am Spind stand dann auch der Name von dem Mitarbeiter schon, nicht erst gucken, hey, wie heißt du überhaupt, oder komm, lass uns mal ein Namensschild machen, gibt's aber erst nächste Woche. Und in diesem Spind war halt auch schon so ein Paket mit einer schönen Schleife, wo dann die Arbeitskleidung auch schon zurecht lag. Also das war dann das Thema, wo wir uns schon drum gekümmert haben. Und das ist dann auch halt auch eine Wertschätzung, dass man dann nicht irgendwie, ach, zieh mal den Kittel an, der ist da gerade noch übrig, oder genau, das ist der Besucherkittel, sondern sei vorbereitet und freu dich auf den Mitarbeiter und zeig ihm das dann halt eventuell auch so, ne?
Also du sprichst etwas an, das ist für mich so wie Customer Journey, wenn ich Kunden gewinne, ja, so muss ich auch Mitarbeiter gewinnen. Und Mitarbeiter, es gibt heute so einen großen Fachkräftemangel, gerade in der Gastronomie, ja. Und das sind die Kleinigkeiten, die im Grunde genommen das Salz in der Suppe ausmachen. Und ich finde es wirklich toll, dass du das oder ihr das gemacht habt, weil es zeigt einfach die Achtsamkeit und die Wertschätzung. Und dann ist der Einstieg in den Job ja schon einmal die halbe Miete.
Ja, was ganz anderes. Ich weiß noch ganz im Anfang, ich glaube, das war meine erste Stelle als Koch nach meiner Ausbildung, hat mich beworben, kam dann ersten Tag an. Und die Köche, die da waren, die wussten gar nicht, wer ich bin, was ich hier mache, und wussten also nicht von mir, dass ich jetzt zum ersten Mal, dass ich meinen ersten Arbeitstag habe. Also da ist die Kommunikation schiefgelaufen, aber für mich war es direkt ein blödes Gefühl, weil ich dachte, ja gut, haben mich jetzt irgendwie nicht erwartet, und es war jetzt auch nicht so der schönste Empfang. War ein bisschen komisch, war schwierig, also das sollte man den Mitarbeiter vom ersten Tag an, weil sonst ist direkt so ein Geschmäckle da.
Ja, also du sprichst da wieder so was Wichtiges an. Ich bin ja auch Umgangsformenexpertin, ja, darum auch das Buch Der Benimmcode. Und das zeigt ja eigentlich auch dieses Onboarding, ja. Also, dass man vorstellt, dass man den neuen Mitarbeiter im Haus vorstellt, ja. Dann kriegt man Wert. Und das ist leider Gottes in unserer Servicewüste, und wir Österreicher sind ja da schon relativ gut unterwegs, Deutschland auch, ja. Aber ich glaube, da ist überall noch Aufholbedarf, was das anbelangt, weil es ist es ist immer so viel zu tun in der Hotellerie, Gastronomie, ja. Es ist, und da kommt ein neuer Mitarbeiter, ja. Ist, dass man sich wirklich die Zeit nimmt für dieses Onboarding. Weil diese Zeit, diese erste Zeit, die macht was mit dir. Und du hast dich komisch gefühlt. Also wenn du dich toll gefühlt hättest, weil jeder wusste, dass du kommst, jeder freut sich, dass du kommst, ja, du wirst vorgestellt, ja. Ja, du gehst ja mit einem ganz anderen Gefühl in die Woche.
Absolut. Und dieses Gefühl, das musste ja erstmal wieder weggehen. Also ich brauchte erstmal ganz viele positive Erfahrungen, genau, damit dieses blöde Gefühl wieder weg war, und ich sage, okay, bist du doch beim coolen Arbeitgeber. War ich im Endeffekt auch, also war super, aber der Start, der war ein bisschen holprig.
Aber da sieht man, was das ausmacht, dass man mit so einem unguten Gefühl in einen Job startet. Und das sind vielleicht diese halbe Stunde, die man investiert. Diese Achtsamkeit. Und die muss wieder her, diese Achtsamkeit für den Mitarbeiter. Weil ohne gute Mitarbeiter kann kein Unternehmen Umsätze machen. Und deshalb ist nicht der Kunde das Wichtigste, es ist der Mitarbeiter das Wichtigste. Und dann kommt erst der Kunde.
So ist es. Das Buch, wir haben ja gerade schon kurz den Benimmcode in die Kamera gehalten und du hast noch ein weiteres Buch, das hattest du gerade auch schon mal kurz angesprochen, Meine Gäste, meine Fans. Kannst du da mal 1, 2, 3 Sätze zu sagen? Kommt drin vor?
Das habe ich mit einer Tourismusexpertin geschrieben. Das geht um Rezeption, um Umgangsformen, ums Onboarding. Das ist im Trauner Verlag erschienen. Das ist ja auch ein Verlag für die Hotellerie und Gastronomie. Das ist auf jeden Fall, der ganze Abfolge von jeder Abteilung ist da drinnen. Und sie, leider Gottes ist meine Co-Autorin schon verstorben, aber sie war wirklich in Deutschland, Österreich und Schweiz eine sehr etablierte Trainerin. Und dieses Buch ist eigentlich ein sehr wertvoller Ratgeber, den viele, viele junge Mitarbeiter haben, weil ich mache ja für die Hotellerie, speziell auch in Südtirol, viele Seminare über den Hotel- und Gastgewerbeverband und immer wieder erzählen mir Mitarbeiter, dass sie dieses Buch haben. Also es wird ihnen sozusagen zur Verfügung gestellt beim Eintritt in ihre Arbeit. Das heißt, meine Gäste, meine Fans.
Oder als Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk, genau. Dass man seinen Mitarbeitern einfach mal, weil das hat ja dann auch, ist was Schönes und bringt dann im besten Fall auch noch einen Mehrwert fürs Unternehmen.
Absolut.
Liebe Elisabeth.
Lieber Markus.
Wir sind so langsam am Ende der Podcast-Folge angekommen und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du mein Gast gewesen bist und dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem die wichtigen Inhalte mit uns geteilt hast. Also vielen lieben Dank. Und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und du darfst als mein Gast im Küchenherde-Podcast abschließen. Deswegen übergebe ich dir jetzt sofort das Wort. Ich verabschiede mich schon mal von allen, die hier mit am Ball geblieben sind, die uns zugehört haben. Und wir sehen uns demnächst. Quatsch, wir sehen uns, wenn ihr möchtet, aber wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Und liebe Elisabeth, Dankeschön und deine letzten Worte.
Danke, lieber Markus, danke. Also meine letzten Worte sind, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Also es ist sehr viel Wissen über die Dinge, dann kannst du tun, was du willst. Danke für die Einladung.